Ja, der Sommer im CT ist geprägt von Psalmen. Wir werden uns in den nächsten Wochen, auch nächste Woche zum Beispiel beim Sommerfest und in der Woche drauf, einige Psalmen anschauen. Und heute beginnen wir mit Psalm 103. Und ich bin mir sicher, dass ihr den an der einen oder anderen Stelle schon mal gehört habt oder den einen oder anderen Vers. Ich habe euch mal den ganzen Psalm mitgebracht, weil ich denke, es lohnt sich, den am Anfang einmal durchzulesen, und den Text seht ihr gleich hier, könnt ihr mitlesen. Später werde ich mich dann auf einzelne Verse beziehen während der Predigt, die werden dann nicht immer wieder eingeblendet, also falls ihr eine Bibel dabei habt oder euer Handy, könnt ihr gerne auch dann später selber nachschauen, wenn ihr möchtet, müsst ihr aber nicht. Lobe den Herrn, meine Seele, schreibt David. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilt all deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund fröhlich macht, der dich sättigt mit Guten. Und du wieder jung wirst, wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind, bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, all seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, all seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobet den Herrn, meine Seele. Ja, wir sind, muss man ein bisschen kämpfen hier mit dem Mikro, obwohl wir es vorhin eingestellt haben. Mir sind vier Bereiche des Psalmgebets aufgefallen, zu denen ich einige Gedanken mit euch teilen möchte. Zum einen in den Versen 1 bis 13, also der wirklich längere Teil, habe ich gefunden, dass der Psalmbeter, also David, uns an das Gute erinnert, nämlich hauptsächlich unter dem Aspekt, was tut gut, was tut Gott? Erinnerung an das Gute, was tut Gott? Und in den Versen 14 bis 16, Erinnerung an unser Wesen, wer sind wir? In den Versen 17 bis 18, Erinnerung an unsere Bestimmung. Wozu sind wir hier? Und schließlich in den Versen 19 bis 22, eine Erinnerung an das Wesen Gottes. Wie ist er? Fangen wir mal an mit dem ersten Teil. Das wird dann auch der längste meiner Predigt, keine Angst, weil er viele Verse umfasst. Erinnerung an das Gute. Was tut Gott? Verse 1 bis 13. In den ersten 5 Versen, da fordert David, der Psalmbeter, quasi sich selbst zum Lob Gottes auf und dazu nicht zu vergessen, was Gott im eigenen Leben getan hat und immer noch tut. Und so habe ich es daraus gelesen, das soll ein ganzheitliches Lob sein, kein bloßes Lippenbekenntnis. Wir hören da, David sagt, lobe den Herrn, meine Seele und was in mir ist. Also mit seinem ganzen Mensch, seinem ganzen Sein, seiner ganzen Seele, seinem ganzen Wesen, seinem ganzen Körper möchte er Gott loben. Und vielleicht geht es euch ähnlich, manchmal fällt mir das schwer, Gott zu loben mit allem, was in mir ist und es nicht nur als Lippenbekenntnis klingen zu lassen. Manchmal ist einem nicht danach, wegen äußerer Umstände, wegen Sorgen und Ängsten, auf die wir blicken vielleicht, oder weil ich mich auf das fokussiere, was mir scheinbar noch fehlt, meine Defizite. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, sagt David. Das ist für mich eine Ermutigung und auch eine Ermahnung. Und von David, glaube ich, gut, war auch kein Kind von Traurigkeit, aber dennoch war er ein Freund Gottes. Und ich glaube, von ihm können wir lernen. Also von David lasse ich mich gerne dazu ermutigen und ermahnen, mich an all das zu erinnern, was Gott schon an Positivem, an Heilvollem, an Segensvollem in meinem Leben gewirkt hat. Und ich möchte ihm dafür danken. Und vielleicht geht es euch ja ähnlich. Wenn ich mich daran erinnere und auch mal zurückblicke, was hat Gott schon Gutes in meinem Leben getan, dann rückt alles andere, auch das Schwere, in die richtige Perspektive. Es hilft mir, Gott in der Gegenwart zu loben, auch vielleicht in herausfordernden Umständen, wenn ich zurückschaue auf den Weg, den Gott schon mit mir gegangen ist und die Segensspuren, die er in meinem Leben vorgeprägt hat und hinterlassen hat. Und vielleicht hilft dir das auch, dankbarer zu werden, wenn du dir einmal konkret aufschreibst, für was du Gott in deinem Leben dankbar bist. Und dann werden wir merken, da kommt eigentlich doch eine ganze Menge zusammen. Das können bestimmte Ereignisse sein, Erfahrungen oder Lebensumstände. Also manchmal ist das so eine kleine Übung, wenn es mir schwerfällt, Gott zu danken und ich eher auf das schaue, was mir noch scheinbar noch fehlt oder was gerade nicht gut läuft in meinem Leben, dann hilft es mir, mir einfach mal entweder wie so ein kleines Ritual, Gott zu danken, danke für, danke für, danke für, oder mir das wirklich aufzuschreiben und dann zu sehen, was hat er alles Tolles getan. Früher, leider jetzt nicht mehr, habe ich so eine Art Tagebuch geführt, also nicht jeden Tag, einmal alle zwei Wochen oder so. Und ich habe mir mal aufgeschrieben, was Gott zu mir gesagt hat, was ich mit Gott erlebt habe, was ich ihm bitten möchte. Und im Rückblick, wenn ich dann dieses Tagebuch mit Gott quasi so durchgeblättert habe, dann habe ich gesehen, boah, Gott ist echt einen ganz tollen Weg mit mir gegangen. Auch wenn ich es mittendrin in manchmal herausfordernden Umständen nicht sehen konnte. Vielleicht tut ihr sowas auch schon, also vielleicht wäre das mal eine Idee. Meine und deine Dankbarkeit Gott gegenüber kann aber auch genereller, allgemeingültiger sein, wenn wir uns an ihn erinnern als den, der, so sagt es dann David in Vers 3, der dir all deine Sünden vergibt und all deine Gebrechen heilt. Wir dürfen Gott immer wieder loben für seine Vergebung in unserem Leben, die wir jeden Tag neu in Anspruch nehmen dürfen. Wir dürfen fallen und dann an der Hand Jesu wieder aufstehen. Das ist so immer mein inneres Bild, was ich manchmal habe, dass Jesus mir die Hand reicht und mir hilft aufzustehen. Und wir können auch Heilung, Gesundung, eine Verbesserung, einen Fortschritt in Bereichen in unserem Leben erleben, in denen wir immer wieder kämpfen. Mit Ängsten vielleicht, mit dem Kreisen um uns selbst, mit tiefen inneren Verwundungen oder mit Süchten. Und manchmal erleben wir auch tatsächlich konkrete körperliche Heilung unserer Gebrechen, wie es David hier sagt. Sünden vergeben kann allein Gott. Aber zur Heilung unserer Gebrechen, sei es jetzt innerer oder äußerer oder alles beides, da arbeitet er auch oft, so ist es meine Erfahrung, mit Ärzten und Ärztinnen zusammen, mit Therapeuten und Psychologen oder Menschen aus unserem Umfeld, die uns ein Stück des Weges hin zur Gesundung begleiten. Kann zum Beispiel auch ein Hauskreis sein. Und wie der Psalmbeter, wie David, können wir uns immer wieder daran erinnern und in Anspruch nehmen, dass Gott, so sagt er es in Vers 4, ein Gott ist, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist ein schönes Bild. Ich bin da jetzt nicht tiefer eingestiegen und habe nicht im Urtext geforscht, aber so sagen es uns alle Bibelübersetzungen oder legen es nahe. Seine große Gnade und Barmherzigkeit will uns Gott anscheinend so wie eine Art Krone verleihen. Er erachtet uns würdig, uns damit zu beschenken, uns mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit zu überkleiden. Eine Krone sieht man für gewöhnlich. Guido und ich schauen gerade The Crown. Vielleicht etwas spät, aber wir haben es von unseren Nichten sehr empfohlen bekommen. Und ja, es ist doch wirklich sehr interessant. Man lernt auch eine ganze Menge über Geschichte und über die Bedeutung der Krone. Also eine Krone sieht man für gewöhnlich. So ist auch, denke ich, für die himmlische und die geistliche Welt sichtbar, dass wir Kinder Gottes sind, dem Verderben entrissen und zum Heil bestimmt. Und schließlich, so sagt es David weiter in Vers 5, dürfen wir Gott auch dafür danken, dass er uns Freude und gute Tage sehen lässt, dass er uns sättigt mit Gutem, wie es in Vers 5 heißt, und uns wieder jung macht wie ein Adler, das finde ich auch ein schönes Bild, dass er uns durch seine Wohltaten quasi und seinen Geist dynamisch und kraftvoll erhält. Das sind ungefähr die Eigenschaften, dynamisch und kraftvoll, die wir vielleicht so spontan mit einem Adler verbinden würden oder stark oder hat eine andere Perspektive. Schnelligkeit und Kraft werden dem Adler häufig in der Bibel als Attribute zugeschrieben. Und es gab und gibt im Land der Bibel Adler, Steinadler. Wahrscheinlich waren das die Adler, vielleicht waren es auch Geier. Aber das Wort, das da verwendet wird, kann sowohl Geier, es sind ja auch majestätische Tiere, haben auch einen Platz in Gottes Schöpfung. Aber es können auch Steinadler sein. Und die haben oft eine Flügelspannweite von ca. 2 Metern. Und er ist einer der kräftigsten Greifvögel im Land der Bibel. Also den Menschen damals, den David das sagt, den war dieses, der Adler stand vor Augen. Und so sagt David, Gott möchte dich dynamisch und kraftvoll erhalten und dir das verleihen, so wie ein Adler. Und dieser Adler, der wirkt trotz seiner Größe, der Steinadler, im Flug leicht und elegant. Das finde ich ist doch eine tolle Nachricht. Gott möchte uns immer wieder jung machen, wie die Adler. Schauen wir noch einmal auf Verse 6 bis 13. Da bekennt David dankbar und erinnernd, was Gott in der Gegenwart an uns, an anderen tut und auch in der Geschichte schon getan hat. Auch wir können in diesen Dank einstimmen, uns erinnern und Gott dafür loben, dass er ein Gott ist, der denen Gerechtigkeit verschafft, die ungerecht behandelt werden. Das lesen wir in Vers 6. Da heißt es, der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Die Bibel nennt Gott unter anderem ein Gott der Witwen und Waisen. Da heißt es im Psalm 68, ein Vater der Waisen und Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Natürlich gibt es immer noch genug Unrecht auf der Welt, bei dem wir uns fragen, warum Gott nicht umfassender eingreift, wo er es doch könnte. Aber auch wenn wir da keine Antwort drauf haben, wir können sicher sein, dass kein Unrecht vor Gott vergessen ist und niemand, der Ungerechtigkeit und Unterdrückung erleiden muss. Und auch wir dürfen und sollen inspiriert durch unseren gerechten Gott eine wichtige Rolle spielen. Das lesen wir im Buch Jesaja zum Beispiel. Brich dem Hungrigen dein Brot. Und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Schauen wir jetzt Vers 7 an. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Das ist ein weiterer Aspekt der dankbaren Erinnerung, nämlich der Aspekt der Wegweisung. So wie Gott in der Vergangenheit immer wieder bewiesen hat, dass er sein Volk führt, so wie das Volk Israel zum Beispiel, oder auch Menschen, die nicht unmittelbar zum engsten Kreis gehörten, zum Volk Israel, wie Hagar in der Wüste, das ist für mich auch immer ein schönes Beispiel, der er den Weg zum Wasser weist, so können wir Gott vertrauen und ihm danken, dass er auch uns führt, wenn wir nach seiner Wegweisung fragen. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten, heißt es im Psalm 32. Wir sehen also, die Psalmen sind Kraftfutter und haben eine ganze Menge zu bieten. In den Versen 9 und 10 erinnert uns David dankbar daran, dass Gottes gerechter, heiliger Zorn nicht ewig währt. Und diese Erfahrung hat er ja auch zur Genüge gemacht. Wie gesagt, er war ja kein Heiliger, wie wir auch, und hatte sicherlich noch einiges mehr auf dem Kerbholz als die meisten von uns. Aber auch er durfte die Erfahrung machen, Gottes Zorn währt nicht ewig. Er rechnet nicht mit uns ab, 1:1, so wie wir es eigentlich verdient hätten. Und das ist gut so. Gott ist so unendlich vergebungsbereit, sagt David dann in Vers 11 und 12, so unendlich gnädig und barmherzig, dass es unsere Vorstellung weit, weit übertrifft. So hoch der Himmel über der Erde ist, so fern der Morgen ist vom Abend, so unendlich groß ist seine Vergebungsbereitschaft für die, die ihn fürchten, heißt es da immer wieder. Das ist mir aufgefallen, dieses die ihn fürchten kommt an 3 Stellen im Psalm vor, in unserem Psalm 103, und an einer heißt es auch, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote. Also offensichtlich ist diese Gnade und Barmherzigkeit Gottes, diese Vergebungsbereitschaft, eingebettet in eine Beziehung, die wir mit ihm haben. Eine Beziehung, die von Demut und Ehrfurcht und Liebe geprägt ist. In Vers 13 erinnert uns David daran, dass wir mit Gott in einer Vater-Sohn, Vater-Tochter, Vater-Kind-Beziehung leben dürfen. Er sagt, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das ist eine Qualität Gottes, die mir immer ganz besonders wichtig ist, was auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun hat, die ich an manchen Stellen schon erzählt habe. Hier verschone ich euch jetzt damit. Aber dass Gott ein Vater ist, das ist mir immer ganz besonders wichtig gewesen. Das klingt familiär und auch vertraut und wirft natürlich auch Assoziationen auf, die bei jedem von uns unterschiedlich sein können, je nachdem, was wir für irdische Väter haben oder hatten. Aber wir dürfen gewiss sein, Gott ist ein guter Vater, ein liebevoller Vater. Und dennoch gibt es da einen Unterschied. Wir sind nicht auf Augenhöhe mit Gott. Er ist nicht unser Best Buddy. Er ist unser Vater, unser Ursprung. Als solchen ehren wir ihn und behandeln ihn mit Respekt, mit Wertschätzung und Liebe. Und er sorgt sich um uns wie ein liebender Vater. Er sorgt für uns, er steht zu uns, er verlässt uns nicht. Lebenslang bleibt er unser Vater. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Verse 14 bis 16. Und da war die Erinnerung an unser Wesen das Thema. Wer sind wir? David sagt, wir brauchen Gottes väterliches Erbarmen. Er weiß, was für ein Gebilde wir sind, sagt er in Vers 14 bis 16. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Ja, puh, das hört sich erstmal nicht sehr ermutigend an. Und dennoch ist es eine realistische Einschätzung unseres äußeren Wesens. Wir sind fragil, wir sind zerbrechlich, vergänglich, zeitlich. In einem Moment sind wir da in Schönheit und Kraft und Einzigartigkeit, wie eine Feldblume, die ja auch sehr einzigartig und schön sind. Doch im nächsten Moment schon, gemessen an der Dimension der Ewigkeit, an Gottes Dimension, werden wir kraftlos, hinfällig, verblichen und kehren zu dem Staub zurück, von dem wir genommen sind. Als relativ junger Mensch oder junge Menschen, da denkt man meist nicht viel drüber nach, wie vergänglich wir als Menschen doch sind. Und wir sind ja natürlich auch ziemlich resilient, das ist die andere Seite der Medaille. Aber wir sind auch vergänglich. Als junger Mensch steht einem die Welt offen und das ist auch gut so. Man scheint alle Zeit der Welt zu haben. Man ist jung und stark wie ein Adler. Doch je älter man wird, Dixie hat es vorhin schon erwähnt, macht einem nicht nur die Hitze zu schaffen, sondern vielleicht auch die eine oder andere unerwartete Krankheit oder ein Unfall, der ins Leben einbricht. Und man wird dann damit konfrontiert, was die Bibel so klar und ganz und gar nicht beschönigend beschreibt. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Ja, dieses Assessment wäre unermesslich traurig und trostlos, wenn da nicht die dankbare Erinnerung daran wäre, was David dann in Versen 17 und 18 beschreibt. Die Erinnerung nämlich an unsere Bestimmung. Wozu sind wir hier? Die Gnade des Herrn wird von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, sagt David, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bleibt Gott uns treu, wenn wir ihm treu folgen und ihn lieben. In Gott haben wir Ewigkeitswert, das ist eine gute Botschaft. Unsere Treue und Gehorsam gegenüber Gott und der Segen, der davon auch für unsere Mitmenschen und unsere Umwelt ausgeht, die führen zu einer Gemeinschaft mit Gott, die alle Zeiten überdauert. Im Prediger Salomo heißt es an einer Stelle im 8. Kapitel, Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in der Menschen Herz gelegt. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz, in unser Wesen gelegt, das ist unsere Bestimmung, mit ihm zu leben, hier und jetzt und auch in Ewigkeit. Durch unsere Verbundenheit mit Jesus, mit Gott, mit dem Heiligen Geist, haben wir Anteil an der Dimension Gottes, die unseren Augen meistens jetzt verborgen ist zu einem großen Teil. Wir haben Anteil an seinem ewigen Leben, an seinem zeitlosen Leben, das eben nicht an die Dimensionen von Zeit oder Raum gebunden ist. Im 1. Johannesbrief heißt es, Kapitel 3, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Es ist also noch etwas offen, eine ganze Menge. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden. Wir sehen da jetzt nur einen kleinen Bruchteil dessen, was unsere Berufung und Bestimmung in Gott ist. Und wir haben dann noch eine ganze Ewigkeit Zeit, um weiter mit Gott unsere Bestimmung zu leben. Als letzter Punkt, Punkt 4, Erinnerung an das Wesen Gottes. Wie ist er? Das finden wir in den Versen 19 bis 22. Da richtet David den Blick von sich selbst weg, von uns weg, von der Geschichte Gottes mit seinem Volk auf Gott, der allein mächtig und heilig ist. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, schreibt er, und sein Reich herrscht über alles. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn all seine Heerscharen, seine Diener, die er seinen Willen tut. Lobt den Herrn all seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Okay, da ist es wieder. Ich, auch ich, darf Gott loben. Gott gebührt unser Lob. So wie auch er von den, wie er auch von den himmlischen Mächten verehrt wird, von seiner gesamten Schöpfung. Wir dürfen und sollen uns demütig einreihen, als Geschöpf und der Mitgeschöpfen. Wir dürfen Gott loben, im Einklang mit der ganzen Schöpfung, im Chor mit der ganzen Schöpfung, mit allen von Gottes Werken, auch den geistlichen Mächten, den Engelmächten, die wir ja auch überhaupt nicht kennen, manchmal vielleicht nur unerkannt Erfahrungen mit Gottes Sendboten machen. Gott gebührt unser Lob und wir reihen uns demütig ein als Geschöpf und damit Geschöpfen. Denn das ist ohnehin unsere vornehmste und erste Bestimmung und Berufung und der Sinn unseres Lebens. Der Westminster-Katechismus von 1647, das ist ein reformiertes Glaubensbekenntnis, der drückt das so aus. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. So wie es David schon sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich bete. Herr, hilf uns immer mehr, auf dich zu schauen und uns wie ein Adler auch erheben zu können über Umstände, die schmerzhaft sind, die herausfordernd in unserem Leben oder Sorgen, die uns bedrängen. Herr, du bist in all dem mit uns und hilf uns immer wieder, den Blick auf dich zu richten, um dich zu loben für das, was du bist. Herrlich und heilig und würdig, und ja, unserer Anbetung würdig, unseres Lobes, egal was unsere Umstände sein mögen. Und du weißt, wie schwer uns es manchmal fällt, aber wir beten, dass wir zusammen mit allen Werken deiner Schöpfung dich loben können und auch erfahren können, dass du da bist, mitten in allen Umständen und unsere Seele wieder zu dir erhebst. Wir danken dir, Herr, und reihen uns ein und wollen dich weiter loben, auch an diesem Tag. Amen.